온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 446. Nach einer Nachricht zum vielleicht verhinderten Großflughafen in Mexiko servieren wir euch eine ausgefeilte Analyse über die Ursachen für die Flucht aus Zentralamerika und was US-amerikanische Gelder damit zu tun haben können. Anschließend wollen wir gemeinsam mit euch den Wahlschock in Brasilien verarbeiten. Was ist eigentlich passiert und wie soll es jetzt weitergehen mit dem Faschismus des 21. Jahrhunderts? Darüber haben wir mit unserem Korrespondenten in Rio sowie einer schwarzen Aktivistin aus Sao Paulo und einem Aktivisten der Wohnungslosenbewegung gesprochen. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Noch vor seinem Amtsantritt am 1. Dezember 2018 hat Mexikos neu gewählter Präsident López Obrador eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Am letzten Oktoberwochenende waren die MexikanerInnen aufgefordert, über den Bau des neuen internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt auf dem teilweise trockengelegten Texcoco-See abzustimmen. 70% der TeilnehmerInnen der Volksabstimmung sprachen sich für die Einstellung der Bauarbeiten aus. BefürworterInnen des Projektes bemängeln allerdings, dass die Abstimmung nicht durch die mexikanische Wahlbehörde durchgeführt wurde. López Obradors Morena-Partei beauftragte mit ihrer Durchführung eine Stiftung. Das führte zu einer Reihe von Unregelmäßigkeiten. Davon abgesehen konnte nur in gut 20% aller Gemeinden Mexikos abgestimmt werden. López Obrador entschied sich für das ungewöhnliche Abstimmungsverfahren, weil er schnellstmöglich eine von einer breiten Mehrheit getragene Entscheidung über den Bau des neuen Flughafens fällen wollte. Bereits während des Wahlkampfes sprach sich der Anfang Juli gewählte Präsident gegen die Fortführung des umstrittenen Flughafenprojektes aus.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, robando nuestra tierra, nuestra forma de vida. No le importa asesinar, violar, encarcelar.
Seit Jahren wehren sich die BewohnerInnen der am Texcoco-See gelegenen Gemeinden gegen den Bau des Flughafens auf ihrem Land. Das berichtete Trinidad Ramirez, Aktivistin aus San Salvador Atenco, 2017 auf dem Gipfel der globalen Solidarität am Rande des G20-Treffens in Hamburg. Sie klagte auch die Vertreibung und Ermordung von GegnerInnen des Flughafenprojektes an. 2006 kam es unter dem damaligen Gouverneur des Bundesstaates Mexiko und derzeitigen Präsidenten Enrique Peña Nieto zu Angriffen der Polizei auf die FlughafengegnerInnen. Zwei Menschen starben. Es gab hunderte willkürliche Verhaftungen. 26 Frauen wurden in der Haft sexuell misshandelt. Das klare Votum gegen den neuen Flughafen wurde in den Gemeinden um den Texcoco-See mit Erleichterung aufgenommen. Noch Präsident Peña Nieto kündigte allerdings an, dass die Bauarbeiten bis zum Ende seiner Amtszeit am 30. November weitergeführt werden. Trinidad Ramirez und ihre MitstreiterInnen fordern dagegen einen sofortigen Baustopp und die Renaturierung des trockengelegten Sees.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Die Caravana de Migrantes ist weiter auf dem Weg durch Mexiko Richtung Norden. US-Präsident Donald Trump sieht in der Karawane eine nützliche Hilfe im Kongresswahlkampf. Wortgewaltig schickt Trump Truppen an die mexikanische Grenze. Und er droht den zentralamerikanischen Herkunftsländern mit dem Entzug der Wirtschafts- und Entwicklungshilfe. Doch ExpertInnen in Zentralamerika und Mexiko sagen, dass gerade diese angeblichen Hilfen ein wesentlicher Grund für die Flucht der Menschen aus Guatemala und Honduras sind.
Die Bilder gehen seit Tagen um die Welt. Tausende Flüchtlinge auf dem Weg zuerst durch Guatemala, dann durchs mexikanische Chiapas und nun auf dem Weg nach Oaxaca, dann vielleicht Mexiko-Stadt, dann vielleicht zur US-mexikanischen Grenze, begleitet von zahllosen internationalen Kamerateams. Immer mit ähnlichen O-Tönen. Ich komme aus Honduras, aus der Stadt Comayagua. Die Gewalt und Unsicherheit ist unbeschreiblich. Ich war Taxifahrer und mich haben sie 3 Tage lang entführt und alles geraubt. Und ständig wurde ich bedroht und erpresst. Und das für diesen Lohn, der gerade für Strom und Wasser und die nötigsten Lebensmittel reicht. Deswegen bin ich los, denn mit diesem Präsidenten zerfällt unser Land in Stücke. In Guatemala hatten viele Stationen in der Flüchtlingsherberge Casa del Migrante gemacht. Deren Leiter Mauro Verzelletti kümmert sich seit vielen Jahren um Menschen, die mit der Hoffnung auf ein besseres Leben Richtung Norden migrieren. Die Situation aus Gewalt und Armut ist so schlimm, dass es für die Bevölkerung nicht mehr auszuhalten ist. Die einzige Möglichkeit ist zu fliehen. Oder wie es Eduardo Galeano gesagt hat, die Migranten folgen den Reichtümern, die ihnen die reichen Länder gestohlen haben. Die Migrationsbewegung aus Zentralamerika Richtung USA ist nicht neu. Rund 3 Millionen Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala leben bereits in den USA. Aber bis vor kurzem haben sich die meisten Menschen auf eigene Faust auf die lange und gefährliche Reise gemacht. Die Flüchtlingstracks aus tausenden Menschen, wie vor einem halben Jahr oder eben jetzt wieder, sind eine neue Qualität. Den Flüchtenden bieten sie einige Vorteile, sagt Verzelletti. Sie sparen sich das Geld für die Coyotes, die Schlepper und das organisierte Verbrechen. Dazu ist es einfach mal viel schwieriger, 5.000 oder 10.000 Menschen zu entführen. Sie haben ein sehr effektives Kommunikationssystem, das erlaubt ihnen, aufeinander aufzupassen und sich zu beschützen. Für Donald Trump, den Brandstifter im Weißen Haus, ist das Thema kurz vor den Kongresswahlen Wasser auf die Wahlkampfmühlen, um seine an alternativlosen Fakten nicht interessierte und oft rassistische Anhängerschaft zu mobilisieren. Bei dieser kommen Trumps Drohungen gegen die Herkunftsländer gut an. Die Regierungen Zentralamerika täten nichts, um Menschen an der Migration zu hindern, keift Trump. Das ist sogar stark untertrieben. Sie tun, zumal in Guatemala und Honduras, das Gegenteil. In Guatemala versucht Präsident Morales, die internationale Kommission gegen die Straflosigkeit loszuwerden, die in den letzten Jahren unzählige Korruptionsskandale und Netzwerke hat auffliegen lassen. Zu Honduras äußerte sich vor wenigen Tagen Nayib Bukele aus dem benachbarten El Salvador und aussichtsreicher Kandidat für die Präsidentschaftswahlen dort im nächsten Jahr. Honduras Präsident Juan Orlando Hernández ist nicht demokratisch gewählt. Dazu kommen Jahrzehnte von Korruption, Ausgrenzung, nicht mal die Grundversorgung der Bevölkerung garantiert der Staat. Und dann sehen die Leute, dass sie durch Wahlen keinen Wandel herbeiführen können. Kritik von Trump in beiden Fällen, Fehlanzeige. Präsident Morales in Guatemala und Hernández in Honduras sind treue US-Verbündete. Vor wenigen Jahren erst haben sie mit großem Tamtam ein neues Hilfsprogramm mit den USA beschlossen, die Allianz für den Wohlstand. Milliarden sind seither in die Aufrüstung der Sicherheitskräfte der Länder geflossen, in Infrastrukturmaßnahmen und Projekte zur Wirtschaftsentwicklung. Explizites Ziel, die Migration einzudämmen. Wohin das Geld genau geflossen ist, weiß niemand so genau. Klar ist aber, Wohlstand hat diese Allianz nicht gebracht. Die aktuellen Fernsehbilder zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Laut Nayar Lopez, Politologe vom Zentrum für Lateinamerika-Studien an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, sei dies auch gar nicht das Ziel US-amerikanischer Hilfen für Zentralamerika.
La Alianza para la Prosperidad es una estrategia.
Die Strategie der Allianz für den Wohlstand war und ist eine Strategie, die zentralamerikanischen Länder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu halten.
Um strukturelle und nachhaltige Programme zur Armutsreduzierung hat es sich dabei nie gehandelt. Die Armutsrate, die Gewalt, die Arbeitslosigkeit, die Marginalisierung ist in keinster Weise zurückgegangen. Die unfassbare Korruption und das Beispiel Guatemala, wo Otto Pérez Molina direkt aus dem Präsidentenpalast ins Gefängnis gewandert ist, das zeigt ja, wohin diese internationalen Hilfen oft fließen, direkt in die Taschen derer, die den Staat kontrollieren. Honduras ist noch schlimmer. Der Wahlbetrug im letzten Jahr zeigt ja, dass es sich zwar um einen gescheiterten Staat handelt, der aber durchaus den Interessen der USA dient, die alle Bewegungen sabotieren, die einen eigenständigen Weg suchen. Ich erinnere da nur an den Putsch 2009 gegen Manuel Zelaya. Seitdem haben wir Regierungen, die keine demokratische Legitimierung haben. Das alles wurde und wird von den USA unterstützt.
Pero también con el apoyo explícito de Estados Unidos, a conveniencia, como con ese programa de la Alianza por la Prosperidad.
Die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Alicia Puyana sieht die US-Hilfen ebenfalls kritisch.
El efecto ha sido con una tendencia más bien negativa en ciertas áreas, como las áreas rurales.
Der Effekt der Programme war eher negativ, vor allem auf dem Land und in der nicht exportorientierten Wirtschaft. Es reicht nicht, internationale Hilfen ein bisschen zu modifizieren. Wir müssten Binnenwirtschaft und arbeitsintensive Wirtschaftsbereiche fördern, um endlich Lohnwachstum zu erreichen. Und auch aus Guatemala kommt Kritik von der renommierten jesuitischen Universität Landívar über den dort lehrenden Wirtschaftsprofessor und Sozialwissenschaftler Wilson Romero. Die Kritik an der Allianz für den Wohlstand ist nach wie vor berechtigt. Diese Programme basieren auf der teilweise richtigen Antwort, dass es zu wenig Wachstum und Beschäftigung gibt. Aber das wahre Problem ist die Ungleichheit, die Ausgrenzung, daraus folgend die Armut und das Anschwellen der Bandenkriminalität. Wenn man nicht gegen diese Ungleichheit vorgeht, dann werden Armut und Gewalt trotz Wirtschaftswachstums weiter zunehmen. Wenn wir die Armut reduzieren wollen, dann muss der Staat wieder eine Gestaltungsrolle übernehmen und gezielt alle Regionen des Landes entwickeln. Entwicklung heißt nicht, uns auf ein Rohstoffexportmodell zu konzentrieren und dahin alle Mittel zu richten, sondern der Staat wie auch der Privatsektor müssen vor allem in benachteiligten Regionen tätig werden.
In aquellas zonas del país, donde se dan las mayores desigualdades.
Sollten die USA tatsächlich ihre angeblichen Hilfszahlungen an Zentralamerika streichen, würde das vor allem denen wehtun, die sich diese einstreichen, Politiker, Militärs, Unternehmer. Bei der verarmten Bevölkerung sei ohnehin nie etwas angekommen, so die zahllosen Aussagen von Flüchtenden, die von den Medien derzeit in die ganze Welt gesendet werden. Wer Zentralamerika kennt, wer beobachten konnte, wie schamlos in Guatemala oder Honduras die öffentlichen Kassen ausgeplündert werden, wie egal dort der Politik die Menschen sind, wie lebensbedrohlich die Gewalt für immer mehr Menschen ist, der ist, wie Mauro Verzeletti von der Casa del Migrante, davon überzeugt, dass sich die Menschen nicht davon abhalten lassen, ihr Heil in der Flucht zu suchen.
Justamente después de los acuerdos de paz es la primera vez que estamos asistiendo.
Seit den Friedensverträgen in Guatemala vor 20 Jahren ist es das erste Mal, dass wir eine so massive Fluchtbewegung sehen und betreuen. Das ist eine Demonstration, dass von nun an der Exodus aus Zentralamerika massiv sein wird.
La migración no va a ser más de gota a gota, va a ser masiva.
Ein Exodus, gegen den keine Mauern helfen werden, und sollten sie es doch tun, droht Zentralamerika und damit dem Hinterhof und treuen Verbündeten der USA der Kollaps. Die Politik der Trumps und seiner korrupten Verbündeten in Honduras und Guatemala ist zum Scheitern verurteilt. Den Preis dafür zahlen aber wieder einmal diejenigen, die daran gar keine Schuld tragen.
Sicherlich habt ihr es alle mitgekriegt. Der Rechtsextremist Jair Bolsonaro ist zum neuen Präsidenten Brasiliens gewählt worden. Wir haben schon seit Wochen über den Aufstieg des Militaristen in unserem Newsletter Ponal berichtet. Wie geht es jetzt weiter? Darüber sprechen wir zunächst mit unserem Korrespondenten Andreas Behn aus Rio de Janeiro. Außerdem haben wir mit Vitor Guimarães von der Wohnungslosenbewegung MTST, ebenfalls in Rio de Janeiro, sowie mit der schwarzen Feministin Juliana Gonçalves aus São Paulo gesprochen. Einen ersten Überblick über die Situation in Brasilien geben wir euch im Gespräch mit Andreas Behn.
Andreas Behn in Rio de Janeiro, ungefähr 10 Tage nach der Wahl des rechtsextremen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro. Kannst du uns einen kurzen Einblick in die Situation, die Stimmung vor Ort in Rio geben?
Ja, die Stimmung ist schwierig zu beschreiben. Es wirkt so, als ob es eine normale Wahl wäre und nicht so, dass ein wirklich rechtsextremer Kandidat diese Wahl mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat. In der Mainstream-Presse wird einfach gesagt, gut, wir haben jetzt eine rechte Regierung, früher hatten wir eine linke Regierung und alles geht ganz normal weiter. Das ist irgendwo schon ganz schön beängstigend, insbesondere in linken Kreisen wird vor allen Dingen überlegt, was jetzt wirklich passieren wird. Es ist schwierig einzuschätzen, wie viel von dem Diskurs von Jair Bolsonaro er dann auch wirklich an der Regierung umsetzen wird. Auf alle Fälle ist es auch so, dass er nach der Wahl immer wieder seine Rhetorik wiederholt, also insbesondere im Bereich Bekämpfung von Kriminalität, dass man mit scharfen Waffen gegen Verbrecher, gegen Kriminelle vorgehen sollte, dass es kein Problem wäre, sie zu erschießen. Und vor allen Dingen macht er in den letzten Tagen auch immer mehr gegen die Presse mobil, also gegen diese bürgerliche Presse, die ihn eigentlich doch mehr unterstützt, als kritisch zu ihm steht. Auch gegenüber dieser Presse sagt Bolsonaro, das wäre doch eine Art von Lügenpresse. Das hört sich dann so ähnlich an wie in Deutschland oder der Diskurs von Donald Trump in den USA. Und sagt schlicht und einfach, Medien, die kritisch über ihn berichten, die sollten doch eigentlich am besten eingehen. Und vor allen Dingen droht er diesen Medien damit, alle staatlichen Anzeigen zu streichen. Es geht so weiter wie eigentlich im Wahlkampf. Von daher ist große Sorge, große Anspannung unter vielen Leuten da, insbesondere natürlich in Kreisen wie LGBT, in der schwarzen Bewegung und vor allen Dingen bei Indigenen. Herrscht die Befürchtung, dass jetzt vorbereitet wird bis zum 1. Januar, wenn er dann wirklich das Amt antritt und dass es dann sehr unangenehm werden wird hier in Brasilien.
Jenseits der Rhetorik hat es doch bereits auch Übergriffe gegeben.
Vor allen Dingen Übergriffe gegen Schwulen, gegen Lesben, gegen Transmenschen sind immer schon an der Tagesordnung in Brasilien und die gehen entweder genauso weiter oder es ist schlimmer geworden. Es ist schwierig einzuschätzen, ob das wirklich schon eine Folge davon ist. Auf alle Fälle in der Stimmung ist es so, dass die Menschen sich weniger zeigen auf den Straßen, weniger mit entsprechenden T-Shirts und entsprechender Kleidung rumlaufen, einfach weil eine generelle Angst existiert auf den Straßen. Bolsonaro selbst sagt, für jegliche Gewalt wäre er ja nicht verantwortlich. Aber das ist eben Teil dieses Diskurses. Natürlich, er hat einen sehr gewaltbereiten Diskurs. Er hetzt gegen Menschen und damit hetzt er auch viele in der Bevölkerung auf. Und hinterher sagt er, er hätte damit aber nichts zu tun, er wäre dafür nicht verantwortlich. Bolsonaro hat ja auch immer gesagt, Menschenrechte sind ihm völlig egal. Menschenrechte ist für ihn ein Diskurs der Linken. Und die Linken, die sollen einfach verfolgt werden, außer Landes getrieben werden oder ins Gefängnis gesteckt werden. Das ist das, was innerhalb der Linken oder auch in der politischen Mitte zu großen Befürchtungen und derzeit zu einer großen Anspannung führt.
Es scheint ja auch viele Menschen zu geben, die hinter ihm stehen, ihn gewählt haben. Wie siehst du das?
Ja, das ist durchaus so und das muss man auch so sagen, sonst würde man die Situation hier in Brasilien nicht richtig verstehen. Es gibt natürlich die Radikalen, die genauso denken wie er, die gab es aber auch immer schon, waren auch immer in der Minderheit. Die Mehrheit, also diejenigen, die ihm den Wahlsieg ermöglicht haben, sind sehr viele normale Menschen, die man nicht als rechtsradikal oder rechtsextrem bezeichnen kann. Und es ist auch in Gesprächen oder auf der Straße zu hören, dass wirklich mit diesem Wechsel an der Macht sehr viel Hoffnung verbunden ist, dass die Leute richtig sagen, ja, wann ist jetzt endlich der 1. Januar, dann geht es jetzt endlich los, dann wird endlich Ordnung geschaffen, dann wird vor allen Dingen das Problem mit der heftigen Kriminalität doch gleich weniger werden. Wie lange diese Hoffnung anhält, das weiß man nicht. Er hat ja immer gesagt, er wird in allererster Linie die Korruption bekämpfen, hat sich selber als Saubermann dargestellt. Und auf der anderen Seite ist vor kurzem bekannt geworden, dass er überlegt, einen wegen Korruption verurteilten Politiker, Alberto Fraga, zum Minister zu machen. Da rumorte es natürlich gleich in den sozialen Netzwerken und viele haben gesagt, wie ist es denn möglich, dass jemand, der angeblich die Korruption bekämpfen möchte, einen wegen Korruption zu 4 Jahren Haft verurteilten Mann direkt ins Kabinett berufen möchte. Solche Widersprüche sind da, das weiß man noch nicht, was da wirklich passieren wird.
Als Wirtschaftsminister hat Bolsonaro ja einen prototypischen Vertreter des Neoliberalismus, einen Vertreter der Chicago Boys berufen, die auch für die Privatisierung in Chile während der Militärdiktatur maßgeblich waren.
Mit dem neoliberalen Wirtschaftsminister Paulo Guedes. Er hat eine ganz klare Linie und sagt, dass alle, ausnahmslos alle staats- und halbstaatlichen Unternehmen privatisiert werden sollen und zwar so schnell wie möglich. In der Wirtschaftspolitik werden auch die Militärs ein bisschen mitsprechen wollen. Die Militärs sehen die Position von Paulo Guedes durchaus kritisch und haben eine eher nationalistische Vision von Wirtschaftspolitik. Das hat da schon dazu geführt, dass Bolsonaro in der einen Woche sagt, ja, alles wird privatisiert und dann in der nächsten Woche schon sagte, nein, die großen Unternehmen wie Petrobras oder auch diejenigen, die für die Energieversorgung direkt zuständig sind, die werden nicht privatisiert. Es ist einfach völlig unklar, was dann passieren würde. Es ist schon so, dass verschiedene Kräfte im Hintergrund gegeneinander arbeiten und es ist sehr schwierig einzuschätzen, wer sich im Endeffekt durchsetzen wird. Denn die Militärs, die sind die wichtigste Basis von Jair Bolsonaro. Er selber ist ja auch ein ehemaliger Militär. Das ist sein Background. Er wird es verhindern, sich diese Sympathien zu verschärfen, zumal er ja auch angekündigt hat, mehrere Ministerien mit Militärs zu besetzen.
Ich komme nicht umhin um die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass jemand, der die Diktatur nicht nur verharmlost, sondern gutheißt, von so vielen Menschen gewählt werden kann.
Ja, das sind verschiedene Faktoren. Also es gibt auf alle Fälle immer diejenigen, die genau auch diese Position von Bolsonaro vertreten, die, sagen wir mal, ein ähnliches rassistisches und frauenfeindliches Weltbild haben. Natürlich würden die alleine diese Wahl nicht gewinnen können. Die machen vielleicht 20% der Gesellschaft aus und haben auch immer schon existiert. Ganz, ganz entscheidend ist wirklich die Unterstützung durch evangelikale Kirchen. Kurz vor dem ersten Wahlgang wurde massiv in Gottesdiensten von evangelikalen Kirchen, die ja von, sagen wir mal, bis zu einem Drittel, vielleicht sogar mehr als ein Drittel der Bevölkerung besucht werden, wurde zur Wahl von Bolsonaro aufgerufen. Und es gibt auch eine sehr enge Allianz zwischen Bolsonaro und der Iglesia Universal, der Universalkirche, was eigentlich die radikalste Neopfingstkirche hier in Brasilien ist, mit Millionen von Anhängern und Anhängerinnen. Diese Allianz hat ihm bestimmt nochmal 10 oder 15% an Stimmen eingebracht. Einige von denen hätten vielleicht auch so für ihn gestimmt, aber dadurch, dass da sehr hierarchische Strukturen herrschen in diesen Kirchen, war damit klar, alle, die sich zu diesen Kirchen zugehörig fühlen, werden für Bolsonaro stimmen. Und dann ist es so gewesen, dass seit Jahren in den gängigen Massenmedien eine ständige Hetze gegen alles, was links ist, an der Tagesordnung ist. Vor allen Dingen gegen die Arbeiterpartei PT, gegen Lula, den Ex-Präsidenten, und auch gegen die Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. Das wurde nicht gemacht unbedingt, um Bolsonaro an die Macht zu bringen, sondern dass dieser Diskurs hatte vor allen Dingen die Funktion zu verhindern, dass die Arbeiterpartei, die immer noch sehr stark ist, wieder an die Macht kommt. Und von daher muss man auch sagen, dass diese Rechte, die eigentlich normale bürgerliche, konservative Rechte ist, eine sehr große Verantwortung dafür trägt, dass Bolsonaro diese Wahl wirklich gewonnen hat.
Siehst du auch einen Zusammenhang in einer fehlenden Aufarbeitung der Diktaturgeschichte?
In Brasilien eine solche Aufarbeitung hat nie stattgefunden. Bis heute gilt das Amnestiegesetz. Und das bedeutet, dass in der brasilianischen Gesellschaft viel weniger Bewusstsein über die Probleme existiert, die autoritäre Regierungen und autoritäre Tendenzen bedeuten. Und wenn eine andere Aufarbeitung der Militärdiktatur stattgefunden hätte, dann wäre es auch nicht so einfach gewesen, dass ein ehemaliger Militär mit einem autoritären und rechtsextremen Diskurs gewählt worden wäre.
Siehst du irgendeine Perspektive, ein Wie weiter?
Eine wichtige Frage ist, welche Art von Allianzen geknüpft werden, eben auch mit der politischen Mitte. Es geht die ganze Zeit ja auch darum, dass nicht mehr linke Forderungen so sehr vertreten werden, sondern es wird immer gesagt, wir müssen die Demokratie und wir müssen den Rechtsstaat verteidigen. Und ich denke, mit einer solchen Forderung ist es auch möglich, viel breitere Allianzen zu schließen, als das bisher der Fall gewesen ist.
Juliana Gonçalves aus São Paulo erzählt uns, was die Wahl von Bolsonaro speziell für die brasilianischen Frauen bedeutet.
O Bolsonaro, ele não só é alguém contra o direito das mulheres, mas como ele se coloca como inimigo das mulheres.
Bolsonaro ist nicht nur gegen die Rechte der Frauen, sondern er stellt sich auch als ein Feind der Frauen dar. Schon vor seiner Wahl hat er seine komplette Missachtung der Menschenrechte zum Ausdruck gebracht und insbesondere seine Missachtung der Rechte der Frauen. Und genau deswegen war es so wichtig, dass wir uns als Frauen im Rahmen dieser Bewegung Edinau, also er nicht, organisiert haben, dass wir uns als Frauen im öffentlichen Raum artikuliert haben.
Toda uma ideia que ele vende sobre as famílias, ele consegue conciliar com um pensamento muito tradicional e conservador.
Das ganze Familienbild, das er propagiert, entspricht einem traditionellen Familienbild, das schon lange in der brasilianischen Gesellschaft existiert. Es ist ein Familienbild, demzufolge der Mann anführt und die Frau eine untergeordnete Rolle einnimmt. Das widerspricht aber der Realität der brasilianischen Familie, weil ein Großteil der Familien alleinerziehende Mütter sind, die für die Erziehung und für den Lebensunterhalt verantwortlich sind.
Há uma preocupação muito grande porque a gente sabe que com a eleição do Bolsonaro
die Gefahr, der wir im Moment gegenüberstehen, ist, dass mit der Wahl von Bolsonaro all die zugegebenermaßen wenigen Errungenschaften, die wir im Laufe der Jahre erreicht haben, nun generell auf den Prüfstand gestellt werden und in Gefahr geraten. Zum Beispiel häusliche Gewalt. Es war schon in den vergangenen Jahrzehnten sehr schwer, die Behörden zum Vorgehen gegen häusliche Gewalt zu bewegen. Aber im Moment droht ein Vorgehen gegen häusliche Gewalt komplett unter den Teppich gekehrt zu werden. Und was die Entkriminalisierung der Abtreibung angeht, das rückt mit einer neuen Bolsonaro-Regierung in eine noch weitere Ferne als bisher schon. Vor allem sieht man beim Thema Abtreibung sehr stark, dass Kategorien wie Rasse und Klasse sehr dominierend sind. Eine Frau, die kein Geld hat, um abtreiben zu lassen, die stirbt.
Rasse und Klasse de maneira muito frontal, porque quem não pode pagar é que morre. Eu espero Solidarität nesse momento que as nossas mulheres vão precisar.
Schließlich sprechen wir noch mit Vitor Guimarães.
Sou Vitor Guimarães, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Techo, MTST, e da Frente Pueblo Sem Miedo.
Der Generalsekretär der Wohnungslosenbewegung MTST wirkt nervös. Gerade mal eine gute Woche ist es her, dass eine Wahl ganz Brasilien verändert hat. Das rote Shirt seiner Bewegung trägt er versteckt unter dem Pullover. Er ist froh, dass er von der Rosa-Luxemburg-Stiftung nach Deutschland eingeladen wurde, denn die Unsicherheit ist groß. Es gibt viele Drohungen. Viele Leute sagen jetzt, dass sie uns fertig machen wollen. Deshalb haben wir Angst vor Angriffen. Aber wir wissen auch, dass wir uns nicht einfach zu Hause verstecken können. Natürlich machen wir uns Sorgen, aber genau deshalb ist es wichtig, zusammenzustehen und zu kämpfen. Aber alle, die für die Demokratie kämpfen, die gegen Bolsonaro sind, überlegen sich jetzt genau, was sie machen.
Da Opposition a Bolsonaro, hoje estamos medindo todos nossos passos.
Es gab auch schon direkte Angriffe auf legalisierte Besetzungen in den Provinzen Goiás und Alagoas.
Os policiais entraram e como se atirando arriba e dizendo.
Die Polizei ist in unsere Besetzungen eingedrungen und hat geschrien, jetzt regiert hier Bolsonaro und ihr könnt nichts mehr machen. Und deswegen trage ich zum Beispiel nicht mehr das T-Shirt unserer Bewegung in der Öffentlichkeit. Viele Leute beschimpfen uns jetzt auf der Straße oder in der U-Bahn. In den sozialen Netzwerken erhalten wir Todesdrohungen. Ich frage Guimarães, wie es jetzt weitergehen soll. Immerhin haben ja auch 44% gegen Bolsonaro gestimmt. Stehen Sie zusammen?
Estamos intentando construir una nueva frente, que es como una frente de resistencia democrática.
Wir versuchen, eine neue Bewegung aufzubauen, eine Bewegung des demokratischen Widerstands in Brasilien. Da sollen Linke, Demokraten und Konservative dabei sein, Künstler und Intellektuelle. Damit wollen wir diese 44% zusammenbringen und auch diejenigen, die ungültig gewählt haben. Denn noch nie haben so viele Menschen in Brasilien ungültig gewählt.
Nur votaron en nadie, no? Tuvimos como un récord histórico de personas que no fueron a votar, de personas que votaron blanco o que anularon sus votos.
Juliana González und Vitor Guimarães sind noch einige Tage in Deutschland. Juliana wird am 9. November im EVA-Frauenzentrum in Frankfurt am Main einen Vortrag halten. Näheres erfahrt ihr auf der Webseite der Kooperation Brasilien, kurz COBRA. Und eine längere Version unserer Interviews findet ihr auf unserer Webseite npla.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de